Bundesrasenschau. Servus, moin, moin. Gude, herzlich willkommen zur Bundesrasenschau. Erster Bundesliga-Spieltag. Es ist alles wieder beim Alten. Die Saison ist eröffnet. Und bei mir ist der Mann, für den Samstag 15:30 auch Anstoß bedeutet. LS, herzlich willkommen.
Ja, moinsen. Meinst du jetzt mit 15:30 Anstoß das Altherrenspiel?
Beides vielleicht.
Ja, aber das Altherrenspiel ist gestern ausgefallen.
Ah, das ist ja ärgerlich.
Das habe ich noch gar nicht erzählt, ne?
Nee, das hast du noch gar nicht erzählt.
Ja, trotzdem konnte ich keine Bundesliga gucken.
Das ist ja doppelt ärgerlich.
Ja, weil wir Besuch aus Köln hatten.
Ach, Mensch. Schwierig. Also war 15:30 doch nicht Anstoßzeit.
Ja, war schon, aber nicht für mich.
Und ich dachte, das ist jetzt meine ideale Einleitung zum ersten Bundesligaspieltag.
Ich glaube,
nächstes Mal.
Ja, 15:30 habe ich mir, gerade mein zweites Bier, großes Bier im Supper Club für 7,20 Euro gegönnt.
Frage: mit oder ohne Pfand?
Ohne.
Schwierig.
Ja, vor allen Dingen war es halt so, bestellt und hier, ja, und bezahlen, ich guck so. Boah, Alter, das kostet mal 7,20 Euro. Ich so, ey, wo sind wir hier?
Das sind 14,40 Mark. Mit Inflation wahrscheinlich 17 Mark oder sowas.
Ja, 20.
Und nicht mal auf Wiesen.
Ja, genau, es sind ja fast Wiesenpreise. Ich weiß nicht, was du auf Wiesen bezahlst, glaube ich, jetzt auch seine
14, 16 Euro? Es sind Liter, ja, ne?
Aber 16, 18 Euro, würde ich schätzen.
Ja, völlig, völlig absurd. Aber ich glaube, aus Wiesen kriege ich fast eine Überleitung hin zu unserem ersten Thema.
Na?
Weil muss ja auch jedes Jahr einmal auf die Wiesen. Manuel Neuer, aber er muss nicht mehr zur Nationalmannschaft.
Nee.
Also er geht nicht mehr zur Nationalmannschaft.
Nee, er möchte nicht mehr.
Er ist zurückgetreten.
Genau.
Hat dich das überrascht, ist meine erste Frage.
Jein. Also im Endeffekt ist es schon ein bisschen logisch, aber schon ein bisschen. Weil ich hätte eigentlich gedacht, der macht Bayern Schluss. Nationalmannschaft, auch Schluss, gleich im Moment.
Mich hat's auch überrascht, weil ich war mir eigentlich fast sicher, dass er noch 2026 USA-Mexiko macht. Ich weiß auch nicht warum, also das habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht, aber ich habe so gedacht, so Karriereende, also dann ist auch Karriereende automatisch DFB-11, solange er aktiv Fußball spielt, dass er auch bei dem DFB spielt.
Weil das hat er für mich auch immer ausgestrahlt, also dass er auch den Anspruch hat, solange er spielt, will er quasi auf allerhöchstem Niveau spielen und das inkludiert für mich auch die Nationalmannschaft.
Exakt.
Und so ist es jetzt nicht, was die Chance für den Jungen, in Anführungsstrichen, Marc-André Ter Stegen ist, weil der ist jetzt 32.
Ja, und dann läuft es so, vom nächsten großen Turnier verletzt er sich und Alex Nübel.
Nübel.
Ja. Und dann nimmt Nübel ihm seinen Platz weg. Weil Nübel dann auch bei Bayern im Tor steht.
Das könnte so laufen.
Wäre frech.
Also ich habe schon Memes gesehen, wenn Julian Nagelsmann Humor hat, stellt der Nübel jetzt direkt ins Tor.
Ui.
Das fand ich ein bisschen frech. Aber dieser Manuel Neuer Rücktritt bedeutet ja auch, dass der ehemalige, in Anführungsstrichen, Kapitän zurücktritt einmal und dass es so ein Generationenwechsel ist, weil jetzt Neuer ist weg, Thomas Müller ist weg, Toni Kroos, das wussten wir ja schon lange.
Ilkay
Gündogan wäre jetzt der vierte, der nach
amtierende Neuer Kapitän.
Genau, also die DFB-11 braucht neue Führungsspieler und einen neuen Kapitän.
Wer füllt die Lücke?
Das ist die Frage. Lücke nicht.
Das glaube ich auch. Hat er eigentlich gespielt?
Er ist zweimal eingewechselt worden für West Ham bis jetzt.
Achso, okay. Ich wusste, im ersten Spieltag wurde er eingewechselt, im zweiten wusste ich jetzt nicht.
Aber
ja.
Oder so,
ja. Wer? Wer? Also,
für mich gibt es ja nur einen Namen. Joshua Kimmich.
Ja, leider ja, irgendwie.
Ist für mich der naheliegendste. Also der ist jetzt dran. Einerseits ist er zu cool mit Nagelsmann, dass er es nicht machen würde. Und er ist ja der geborene Führungsspieler. Jetzt ist er an dem Punkt.
Vermeintliche.
Ich sehe ihn da nicht.
Ich aber auch nicht. Er sieht sich da aber selber. Ja, und was ich vielleicht auch überlegt habe, der liebe Kai.
Kai Havertz als Kapitän?
Ja.
Weiß ich nicht, ob der schon so weit ist. Ich hatte noch einen zweiten Gedanken. Und das war Marc-André Ter Stegen. Der hat gar keine Reputation in der Nationalmannschaft. Das ist für mich das Ausschlusskriterium.
Ja, da dachte ich auch, aber genau, weil, ja. Das wäre auch ein Punkt, aber glaube ich nicht. Toni Rüdiger?
Könnte ich mir auch vorstellen, aber der ist für mich eher Typ Führungsspieler ohne Binde. Weißt du, was ich meine? Irgendwie der strahlt, also der ist zu loco vor Captain.
Ja.
Und sonst bleiben da nicht so viele. Also in Sané wird's nicht,
Musiala wird's nicht, wird nicht. Pavlovic nicht. Goretzka nicht.
Ist Goretzka noch Nationalspieler, ist die Frage. Ja. Da bleiben eigentlich gefühlt nur Jonathan Tah.
Stimmt.
So? Ich weiß nicht, ob der das Standing in der Nationalmannschaft hat, um Kapitän zu sein. Der wäre noch einer, aber ich glaube, Joshua Kimmich ist der ganz klare Favorit.
Ja.
Auf die Binde. Das muss man so konstatieren. Aber lass uns mal kurz Manuel Neuer abschließen. Weil das war ja jetzt 15 Jahre Nationalmannschaft, 14 Jahre Nummer 1. Ja, auch durch Umwege Nummer 1 geworden, weil René Adler sich verletzt hat.
Ja, stimmt.
Weil eigentlich war 2010 René Adler die Nummer 1. Nur dann stand Neuer und hat den Platz nie wieder abgegeben. Was, glaube ich, René Adlers Karriere maßgeblich beeinflusst hat irgendwie.
Begraben?
Ein bisschen schon, wenn man bedenkt, dass die beiden also so 2008, 9, 10 auf einem Level waren und Adler einen Tick vor Neuer.
Ja, wo war der gerade? War er bei Leverkusen?
Adler war da Stammkeeper bei Leverkusen, genau. Der hat damals Hansjörg Butt verdrängt.
Ja.
Neuer war Stammkeeper auf Schalke. Und Adler hatte eigentlich den Adler auf der Brust vorne.
Ja, da fällt mir gerade mal ein, Adler war da noch so gekickt. Dann war nur bei Leverkusen?
Nee, der ist danach zum HSV. War dann nach 5 oder 6 Jahren Stammkeeper im HSV. Und ist dann zu Mainz zu 5 gegangen. Hatte da dann aber schon ein Verletzungsproblem und hat, glaube ich, schon dann mit 2,33 aufgehört.
Warte mal. René, stimmt.
Und viel mehr war da dann nicht mehr.
Transfers. Ja, Leverkusen, HSV, Mainz und 2019, 20 aufgehört.
Ja.
Vor 5 Jahren.
Ja, und der ist Jahrgang 88, 87?
Das ist 39.
Okay, dann ist er ja 87 oder sowas.
85.
85, oh krass, ja. Guck, ja, das ist ja sogar ein Jahr jünger als Manuel Neuer.
Ja.
Glaube ich. Der müsste 84er Jahrgang sein, oder?
Weiß ich nicht.
Aber
egal.
Ja.
Ja, meinst du, macht im Sommer auch Schluss in München?
Laut seiner Aussage, nein. Er ist nicht in die Saison gegangen, um eine Abschiedsrunde zu drehen oder Tschüss zu sagen. Ich glaube, der will noch so 2, 3 Jahre Bundesliga spielen. Das könnte ich mir bei ihm auch vorstellen. Und das hat er auch drinne, weil dafür ist er noch zu gut.
Ja.
Aber ist nicht mehr dieser Unterschiedkeeper.
Nein,
der, das absolut nicht. Der in seiner absoluten Prime, weil wir reden hier ja Top 3, All-Time auf jeden Fall. Viele sagen ja sogar der beste Keeper.
Ja.
Also ich finde, Lev Yashin kann ich nicht beurteilen, der immer so ein hohes Standing hat, der russische Keeper 50er, 60er Jahre. Und der andere, der immer noch in der Verlosung ist, Gianluigi Buffon. Und ich glaube, zwischen Buffon und Neuer ist, glaube ich, so eine Glaubensfrage.
Ja, da würde ich mich eher pro Neuer entscheiden.
Ich glaube ich auch, weil er mehr Impact auf die Entwicklung des Torwartspiels hat als ein Buffon. Und am Ende, es ist halt, also im Fußball geht es um Titel. Und Neuer gewinnt das Ding schon, weil er zweimal das Triple gewonnen hat. Und
stimmt.
Buffon nie die Champions League.
Ja.
So, das ist dann so der Punkt. Aber das wird eine große Lücke im deutschen Fußball reißen. Und ich bin gerade so an dem Punkt, weil das sind ja alles Leute so in unserem Alter. Also das wäre ja unsere Generation Nationalmannschaft gewesen, wenn wir keinen Fußball-Podcast machen würden, sondern Fußball spielen.
Ja, natürlich.
Auf erfolgreich. Dem Level. Erfolgreich Fußball spielen. Und die ist jetzt so ein bisschen vorbei. Und da merkt man, man wird alt.
Ja, wir hätten dieses Jahr wahrscheinlich auch gesagt, das war's mit der DFB-Nationalmannschaft.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Ich habe ja auf Instagram aus dem Spielen oder aus Gags so ein Bild gepostet. Hier auf dem Sportplatz in Sigtuna. Und ja, wahrscheinlich wäre es jetzt quasi die EM neben Toni Kroos gewesen und dann wäre Schluss gewesen.
Ja.
Das ist schon so ein bisschen hart. Und es ist jetzt kein Spieler mehr, der 2014 Weltmeister geworden ist, Nationalspieler.
Stimmt. Das war der Letzte. Mit Müller-Kroos.
Genau.
Gündogan.
Ja. Nee, Gündogan war nicht dabei.
Achso, stimmt.
Ja. Draxler und Götze könnten vom Alter her noch. So, weil die sind beide erst 30 und 32. Aber die spielen natürlich sportlich keine Relevanz mehr.
Gar nicht.
Nee. Das ist so ein bisschen
vorbei. Wo spielt Draxler eigentlich?
In Katar.
Stimmt.
Frag mich nicht nach dem Verein.
Katar.
Aber der verdient gutes Geld für wenig machen.
Ja.
Der hat wahrscheinlich den besten Vertrag seines Lebens und die wenigsten Zuschauer.
Ja.
Ja, aber so ist es so. Eine neue Ära in der Nationalmannschaft mit dem Abschied von Manuel Neuer.
Bricht an. Ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch gespannt auf Marc-André Ter Stegen, weil jetzt kann er, weil jetzt ist der Weg frei.
Jetzt muss er auch liefern.
Jetzt muss er auch liefern. Das ist der andere Punkt.
Schauen wir mal. Was haben wir noch aus dem Newsroom?
Aus dem Newsroom habe ich noch den Tod von Christoph Daum. Wir reden ja eigentlich nicht so oft über solche Nachrichten, aber das bewegt ist ein zu großes Bild, aber Christoph Daum ist so eine Persönlichkeit des deutschen Fußballs für mich, der mich unbewusst richtig krass mit Fußball sozialisiert hat.
Okay.
Weil einfach so, also Christoph Daum gegen Uli Hoeneß, so.
Ja, das war.
So, das war halt einfach so Peak Deutschland, irgendwie so, End-90er, Nullerjahre. Und wenn du dann irgendwie so 9, 10 Jahre alt bist und Bayern-Fan bist, ja, dann. Also,
magst du ihn nicht, ne?
Nee. Dann sind Leverkusen halt die Bösen, so. Und dann ist Christoph Daum auch irgendwie so der Böse. Und dann ist man so, ja, der hat Kokain genommen. Also so richtig weird. Aber deswegen irgendwie so, Christoph Daum ist so als Kind unfassbar präsent bei mir gewesen. Wegen diesem Leverkusen, Vizekusen, Bundestrainer-Ding und so.
Wusstest du damals schon, was Kokain ist?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, ich auch nicht.
Also da war immer nur so, in Anführungsstrichen, es gab doch in den 90ern diese DFB-Kampagne Keine Macht den Drogen. Mit diesen schwarz-rosanen Plakaten. Und die hing auch überall. Die hing auch am Sportplatz in Flitzsee. Und dann war das nur so.
Stimmt, ja, kann ich mich dran erinnern.
Ja, ja, und dann war es immer so, oh, dann hat er was nicht so Gutes gemacht, der Mann von Leverkusen. Weißt du? So, das war das dann immer so, weil er wäre ja auch Bundestrainer geworden. Deswegen, also unfassbar präsent bei mir. Und dann natürlich auch noch legendär, was man natürlich nicht mitgekriegt hat. Diese Sportschau-Fehde, weil dieses Uli Hoeneß-Ding, das ging ja über 10, 15 Jahre.
Ja, das ging relativ lange.
Ja, und ich weiß noch, also das war so eine Sache, das habe ich irgendwie, also eine Wiederholung der Wiederholung, so, keine Ahnung, 15 Jahre später, habe ich mit meinem Papa in den dritten Programm geguckt, von dieser Sportschau-Folge, wo Christoph Daum und Uli Hoeneß sich miteinander anlegen. Und Jupp Heynckes da so ein bisschen peinlich berührt sitzt, so nach dem Motto, jetzt drehen sie völlig durch. Weil so der aufmüpfige Christoph Daum irgendwie, der ist ja schon mit Anfang 30 Köln-Trainer geworden. So, und ist dann ja auf die Idee gekommen, ja, nee, also Köln spielt zwar sportlich gar keine Rolle, aber ich will schon die Bayern stürzen. Und Jonas fand das natürlich nicht so witzig.
Aber der ist mit Köln?
Nicht Meister geworden.
Ist zweimal Vizemeister sehe ich gerade. Ich schaue mir nämlich gerade seine Vita an, weil ich wusste, dass er mit Stuttgart Meister geworden ist.
92 in einem dramatischen Finale. Genau. Und er hat sie 89, 90, glaube ich, knapp mit Köln liegen lassen. Da waren sie irgendwie bis zum 30., 31. Spieltag Tabellenführer und dann haben sie es liegen lassen.
Das kann sein. Und er ist auch noch österreichischer Meister geworden.
Double mit Austria Wien.
Mit Austria.
Er ist auch türkischer Meister geworden.
Dreimal.
Zweimal mit Fener. 2004, 2005.
Finden wir natürlich nicht so gut.
Nee, aber
einmal mit Beşiktaş.
Und Pokal hat er mit Beşiktaş auch gewonnen, Mitte der 90er.
Ja.
Deswegen genau. Sehr, sehr prägender Trainer. Dann natürlich sehr erfolgreich in Leverkusen gearbeitet.
Sehr.
Und dann natürlich.
Ja, dreimal Vizemeister.
Ja. Also, Christoph Daum ist eigentlich der Begründer von Vizekusen gewesen.
Ja.
Deswegen auch, also, irgendwo Schicksal und eine ganz schöne Geschichte, dass er es noch mitbekommen hat, dass dieser Vizekusen-Fluch gebrochen wurde.
Ja. Aber so nach Beşiktaş oder Fenerbahçe nachher war da nicht mehr so viel, ne? An Erfolge.
Nee, er ist dann zurück nach Köln gegangen, als die in die zweite Liga abgestiegen sind und hat sie zurück in die Bundesliga geführt. Das ist so sein letzter großer Trainererfolg. 2008 müsste das gewesen sein.
Ja.
Deswegen hat mich das ein bisschen. Da musste ich heute dran denken, als ich die Nachricht gelesen habe, dass Christoph Daum unterbewusst so als Kind eine viel größere Rolle in meinem Leben gespielt hat, als ich dachte.
Ja, bei mir hat er keine große Rolle gespielt.
Nee, aber ich kann die Sky-Doku empfehlen. Weil es ist ja letztes Jahr noch eine Sky-Doku rausgekommen. Zum Leben von Christoph Daum kann ich empfehlen, die ist wirklich gut. Das ist so meine Geschichte im Cool.
Ja.
So, um jetzt nochmal so ein bisschen bei so einem ernsten Thema Richtung Ricardo Basile zu shooten. In alter Doppelsechs-Manier.
Okay. Leonie will mit mir immer die Toni Kroos-Doku auf RTL Plus schauen.
Die habe ich noch nicht geguckt?
Nee, und ich sag so, ja, nee, brauche ich nicht gucken, das kenne ich schon alles.
Ich kenne sein ganzes Leben.
Doch, nee, und das ist super gemacht und toll und wurde mir empfohlen. Ich sag, die ist von 2019, das kenne ich alles. Also, sehr wahrscheinlich 80% davon kenne ich alles schon, weil es schon irgendwo dreimal rauf und runter gespielt wurde im letzten Jahr.
Vielleicht nochmal irgendwie mit ein, zwei Jahren Abstand. Weil was ich cool fand, Amazon hat doch, jetzt sind wir schon ein bisschen off-topic, vor 2 Jahren, 1,5 Jahren diese Schweinsteiger-Doku gemacht.
Ja.
Das fand ich auch cool, nochmal die ganze Karriere von Bastian Schweinsteiger zu sehen. Das fand ich wiederum cool, aber vielleicht braucht das bei Groß noch 2 Jahre.
Ja, ja, ja.
Bis man dann Bock hat, nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Trippelsieg mit Bayern sich anzugucken. Und dann sind wir auch wieder bei Uli Hoeneß.
Nee, da habe ich auch nicht so viel Lust drauf. brauche ich nicht.
Oh Gott, habe ich gar nicht dran gedacht. Das war, oh Gott. Ja. Ja.
Wollen wir reinstarten?
Ja. Es ist Bundesliga. Erster Spieltag und es ging spektakulär los.
Fulminant.
Also, Leverkusen hat mal wieder nicht enttäuscht, aber Gladbach auch nicht.
Nee, habe ich gewundert. Ich dachte, die wären 2-0 von der Platte da gefegt.
Ja, so sah es ja auch eigentlich lange aus.
Ja.
Also, das war so ein Spiel, da wusste Leverkusen nicht, warum es mit Mats 2-2 steht. Und die Antwort war Tim Kleindienst.
Ja.
Wo ich auch schon gesagt habe, habe ich nicht in der Preview noch gesagt, gefühlt, der macht 4 Bundesliga-Tore für Gladbach?
Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch unter den Bus geworfen. Also, wir haben ja beide Gladbach unter den Bus geworfen.
Ja, und dann macht er 3 gegen den Meister. Nur 2 haben gezählt, aber ja. Gefühlt hat er schon 50% der predicteden Torausbeute drin.
Ja, eigentlich schon.
So ein bisschen. Wobei, das war ja ehrlicherweise alles nur Nebensache.
Wieso? Wegen VAR?
Ja.
Ja, aber das eine Tor, also das eher sein erstes Tor.
Mhm, das kurz vor der Pause.
Das ist halt faul, ne?
Ja, das ist ein Foul, aber passiert das nicht 30 Mal pro Spiel, dass man sich da in die Füße, so ein bisschen auf die Füße tritt?
Ja, und das ist halt 30 Mal im Spiel faul.
Ja, das stimmt, aber braucht es da wirklich den VAR? Das ist so ein bisschen die Frage, weil...
Ja, weil sonst kann der, hat der, also, hat der...
Sonst hat, ist das ein Tor.
Ja, genau. Und das ist ja schon spielentscheidend. Und wenn das irgendwo in der Mittellinie ist, drauf geschissen.
Aber wäre es nicht okay, wenn es ein Tor wäre?
Nein.
Weil es nach Regelauslegung faul ist.
Genau.
Ich weiß ja, also es weiß ja keiner mehr und das ist ja das Problem. Selbst Knut Kircher, der neue Schiedsrichterbeauftragte, weiß das ja auch nicht mehr. Weil der hat sich ja danach direkt schon dazu geäußert und hat eben gesagt, die Idee des VARs war ja nur bei wirklich schwarz und weiß Entscheidungen einzugreifen. Und vielleicht müssen wir davon weg, den VAR so kleinlich zu benutzen und nur für Klarheit in spielentscheidenden Szenen zu sorgen.
War eine spielentscheidende Szene?
Das ist denn eben die Frage. Wahrscheinlich
schon. Ist das eine spielentscheidende Szene, wenn Leverkusen 5-0 führt?
Nee.
Ja, das ist dann auch wieder so.
Ja, genau. Das ist denn, läuft es dann weiter, nur weil es dann weiterlaufen kann, weil es für das Spiel egal ist?
Ja,
oder muss es dann auch, weil es der Regelausregung korrekt ist, auch abgepfiffen werden?
Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass der VAR da benutzt wurde, dass abgepfiffen wurde. Finde ich vollkommen fein.
Aber findest du, dass der VAR generell zu viel benutzt wird?
Nee. Finde ich jetzt nicht.
Ich finde es aber schon...
Ich finde die Zeit... Also
der VAR dauert zu lange immer noch.
Ja, genau. Teilweise dauert das auch lange, bis der Schiedsrichter da rausgeht, sich das dann anschaut. Das könnte ein bisschen schneller gehen. Das war ich bei der EM besser.
Da war es deutlich klarer.
Ja.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also ich finde...
Die brauchen da eine bessere SLA.
Wahrscheinlich. Aber du hast recht. Ich finde auch, also bei der EM hat mich der VAR weniger gestört, als er mich jetzt schon am ersten Bundesligaspieltag gestört hat. Also bei der ganzen EM hat er mich weniger gestört.
Ja, weil die einfach schneller waren.
Ja, und weil die auch irgendwie, also konsequenter waren. Weil da nicht lange, also da wurde sich nicht 30 Sekunden ans Ohr gehalten.
Ja,
dann
ja,
wurde,
genau.
Dann wurde in die Luft geguckt, dann wurde nochmal eine Minute am Ohr gehalten, dann wurde rausgegangen, nicht, und dann wurde irgendeine Entscheidung getroffen. Und irgendwie, also Bundesliga-VAR ist immer so unklar und unverbindlich.
Ja, aber genauso schnell wie die deutschen Behörden.
Ja, wahrscheinlich.
Und schöne Grüße an Axel.
Ja, Wolfgang, haben eine pünktliche von der Deutschen Bahn. Ey.
Ja, genau. Trefferquote. So ungefähr. Also,
schwierig. Also es gibt ja Fußballromantiker, die sagen, das nimmt dem Spiel auch so ein bisschen Lebendigkeit und Dynamik. Weil du einfach siehst, dass sich keiner mehr freut.
Ja, bin ich. Die freuen sich schon danach, aber ich bin nicht bei dir, weil das einfach, du unterbrichst die Emotionen zu viel und zu lange halt. Das ist einfach zu lange. Wir müssen schneller werden.
Wahrscheinlich
mehr PS auf die Straße bringen.
Ich weiß nicht, ob Deutschland das schafft. Ob Deutschland schon bereit für einen schnellen, konsequenten VAR ist. Weiß ich nicht.
Also die Fans sind bereit?
Ich glaube, jeder ist bereit.
Die DFL nicht.
Nee, jeder bis auf die DFL ist bereit.
Ja, naja. Was sagst du sonst zum Spiel? Ich habe ein bisschen gesehen, ich habe das erste Tor von Wirtz gesehen und auch von Xhaka.
Von Xhaka.
Was ein Brett?
Ja, ein typisches Granit-Xhaka-Tor. Ja. Also macht ihr 4 Tore pro Saison, 3 Banger.
Ja.
So.
Echt? Und danach, das Tor von Elvedi, habe ich das noch gesehen? Doch, ja, das habe ich gesehen. Ja, doch. Das habe ich auch gesehen. Aber danach musste ich abschalten.
Hast du ja das Spannendste verpasst, weil, also erstmal gibt Leverkusen das Spiel ja aus der Hand und dann holen sie es sicher wieder zurück, weil beim 2-0 dachte ich eigentlich, und auch so wie der Spielverlauf war, das spielen die jetzt souverän runter und da brennt nicht mehr viel an. Dann ist natürlich wieder doch was angebrannt, aber in typischer Leverkusen-Manier haben sie es nochmal gerade gebogen. Ich fand es diesmal nicht so krass, weil alle schreiben ja wieder hier, ne, Späterkusen und Laterkusen und Nachspielzeit. Was da natürlich nicht in den Überschriften steht, ist, dass das Spiel Anfang der zweiten Halbzeit auch, glaube ich, 10 oder 15 Minuten unterbrochen war, wegen Rauchentwicklung, nenne ich es jetzt mal diplomatisch.
Ah, gab es mal Wunderkerzen?
Genau, es waren definitiv Wunderkerzen.
Im Leverkusen-Block oder im Gladbach-Block?
Gladbach. Ich glaube aber beides.
Okay.
Ja, ich hab's jetzt in der Halle nicht so genau gesehen, aber ich glaube beides. War ja auch Derby.
Das kleine Rhein-Derby.
Ja, aber Köln gegen Leverkusen ist wichtiger? Nee, Gladbach gegen Leverkusen ist wichtiger. Nee, Gladbach gegen Köln ist wichtiger.
Ja.
Ne? Ja, das gibt's ja nicht mehr.
Nee.
Deswegen ist das jetzt das für diese Saison das Größere.
Ja, und für die Leverkusen-Dings, naja, Leverkusen-Köln ist, glaube ich, noch mal größer.
Ja, das mit
und die direkt nebeneinander sind.
Ja, aber das mit den Derbys, da kriege ich
aber
auch
meine. Aber das ist nur für die Leverkusen-Fans so ein Derby. Und für die Kölner ist das so.
Die kleinen Tabletten-Jungs.
Ja, genau. Hauen uns zwar immer weg, aber.
Aber emotional sind sie die kleinen Tabletten-Jungs.
Ja, genau.
Ja, schwierig. Aber Flo Wirtz, Elfmeter, mit der Aussage, er hatte Lust, das Spiel zu entscheiden.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ja, aber wächst da ein Leader heran, ein Führungsspieler, jemand, der vorweg geht, der sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber macht, vorwegzugehen, sondern es einfach tut?
Mag sein. Aber ich finde es gut, dass er das gemacht hat, weil ich habe mir Freitagnachmittag noch in meine Kicker-Elf reinrotieren lassen.
Ich bin eher verwundert, dass du ihn reinrotiert hast. Für mich wäre das der gesetzteste Spieler der ganzen Liga gewesen.
Ja, der ist halt immer so sehr teuer.
Ja, das wäre, jetzt wäre es mir wert.
Ja, ist es mir dann auch gewesen. Weil ich hatte ja schon Xavi und das war schon mein höchst wertvollster Spieler. Und dann denke ich so, boah. Und jetzt habe ich halt, naja, glücklicherweise von Freiburg den Rosenfelder.
Der hat sogar gespielt.
Ja, für 500, der kostet halt nur 500.000, den habe ich mir so genommen, weil gucken, ob der spielt und reinrotiert, also starten lassen. Deswegen habe ich auch Wirtz jetzt. Das finde ich gut.
Ist eine gute Entscheidung, was das Kicker-Manager-Spiel angeht.
Ja.
Weil ich sag ja, mein Spieler der Saison wird wieder Florian Wirtz.
Ja.
Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Aber lass uns weitergehen. Nachdem Leverkusen ihr Auftaktspiel gewinnt, mal wieder sehr, sehr spät, das erste Topspiel dieses Jahr.
Sky, Bundesliga,
Topspiel.
Tipico, Topspiel.
Ich habe sie alle wieder gesehen, es war ein Traum. Loda ist zurück, Sebastian Hellmann ist zurück. Zum Glück Julia Simic, hab ich genommen. Es ist Borussia Dortmund gegen die SGE.
Also, ja, ich sorry, dass ich hier kurz reingrätsche.
Tor für Pauli?
Nein, für Heidenheim finde ich tendenziell nicht gut, aber Wann hat getroffen, den habe ich.
sehr gut, ich habe gesagt, Paul Wanner spielt eine gute Saison.
Ja, weil der ist halt relativ günstig und spielt.
Einmal
ein,
das?
Ein 6 und der ist kostet, gut. Ja, 1,6 kostet nur. Und irgendwer muss die Tore bei Heidenheim ja schießen und da vorlegen. Und
da bleibt fast nur Paul Wanner.
Ja, eben. Ja, Topspiel. Dortmund gegen Gladbach. Nee, Frankfurt. Oh.
Genau, die SGE.
Ja, ich hab's so ein bisschen geguckt. Erste Halbzeit 20 Minuten, also ab der 25. bis zum Ende. Ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen.
Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, weil ich habe es ganz gesehen und ich bin da rausgegangen und dachte mir jetzt, also war Dortmund jetzt abgezockt, so wie Real Madrid, so nach dem Motto, ja, wir tanken halt 200%ige vom Gegner und hauen sie denn weg? Oder war das jetzt behäbig und schwerfällig? Also das war mein Gefühl. Ich habe dann als allererstes erstmal unser Außenstelle in Husum geschrieben.
Ja.
Einmal kurz Peer und habe ihn gefragt, was er fühlt. Und er war sich auch unsicher. dann habe ich Nachrichten gelesen und da war so, boah, schwache Dortmunder, durchwachsene Dortmunder, da muss nur Sahin dran drehen. Und dann dachte ich mir, okay, wie guckt denn unser Chefkorrespondent des BVBs LS drauf?
Ja, also ich hab's halt leider nicht ganz gesehen, auch keine Highlights, aber das, was ich gesehen habe, war halt echt so, du hattest halt viel Ballbesitz irgendwo.
Aber du hattest keinen substanziellen Ballbesitz.
Hast ja nichts draus gemacht, so.
Immer nur in Anführungszeichen hin und her geschiebe. Ich kann dir sagen, erstmal, wie fandst du, dass Sahin so eine adaptierte Dreierkette gespielt hat mit Schlotterbeck, Süle und, warte mal, Anton?
Ja, ich hab's, also erstmal muss ich die Aufstellung verstehen, weil alle also Innenverteidiger gespielt haben.
Korrekt. Hier ist sondern rechts, dafür, also taktisch sah es im ersten Moment aus, als würde Sabitzer auf der linken Schiene spielen, war aber dann irgendwie nicht so halb so und dann sehr wechselnd, aber ein sehr massives Defensivzentrum, weil direkt davor hat ja Pascal Groß gespielt, so um mit Bälle Emre abzuholen. Genau, wobei Emre fast noch den offensiveren Part gespielt hat.
Ja.
Aber das fand ich erstmal spannend. Nuri Sahin hat sich da auch sehr bedeckt gehalten, wie das denn realtaktisch aussehen sollte im Vorgespräch. Was dann aber dazu geführt hat, wo ich hin möchte, dass alle drei Innenverteidiger und Pascal Kroos über 100 Ballkontakte hatten.
Ach, krass.
Ja, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hatte, Süle 122, Pascal Kroos 117. Die hatten die meisten. Emre hatte 71, habe ich extra nachgeguckt. Und
71 zu viel?
Ja, weil Emre ist mir auch wieder aufgefallen. Ich dachte mir so, da ist ja gar nichts Progressives im Spiel. Also Emre Can ist ja der Spieler, der nicht mal den Ball so einen Meter vor dich spielt, damit du eine Vorwärtsbewegung hast. So dieses ursprüngliche vom Football total. Also der spielt den Ball ja noch zurück, damit das Spiel ja verschleppt wird.
Ja.
Das fand ich komisch. Und dann fand ich es komisch, dass Sahin Sabitzer so sehr aus dem Zentrum gezogen hat. Und ich habe dann auch nachgeguckt, Sabitz hatte 35 Ballkontakte.
Und ich fand nix.
Nee, und ich fand, damit hat man ihm so sehr seine Stärken beraubt. Und da, wo er Ende der letzten Saison wirklich gut war, also ich würde eher Richtung Sabitzer, Richtung Zentrum gehen.
Ja, ich glaube, wir haben auch noch nicht die wahrscheinliche Stammformation gesehen.
Wir haben auch Karim Adeyemi als Sturmspitze gesehen, was er nicht gespielt hat. Also er hat sehr variabel gespielt, aber ohne Impact.
Ja. Ich glaube auch mit Jan Couto sieht vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob er dann auch mit Dreierkette oder Viererkette spielen wird. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass er schon mit Dreierkette spielen möchte, weil es, glaube ich, im Pokal auch so gespielt hat.
Hat er, ja. Aber hat er dann nicht eher einen Innenverteidiger zu wenig?
Ja, klar, natürlich.
Im Kader?
Weil der, da ist ja nichts mehr.
Nee, eben. Also dann musste Rami Benze bei Ini schon als LIV spielen, wenn er kommt.
Also der als Backup. Darf aber tendenziell nicht kommen.
Der sollte, also deiner Meinung nach sollte er besser wenig spielen für BVB.
Ja, wäre wünschenswert.
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das war noch nicht so überzeugend. Es war C. Man muss aber sagen, Nuri Sahin wechselt den richtigen Mann an.
Ein.
Ein, an und ein. Mit Gittens, der jetzt das Beino weggelassen hat.
Ja, du wolltest Beino Gittens sagen, ne? Da ist ein kleiner Stocker drin.
Ich habe nachgedacht, ja, sagen wir es mal so. Ja. Weil Beino Gittens ist halt einfach so geflügelt drin. Frag mich nicht, wie er mit Vornamen heißt.
Jamie.
Ja, guck mal, Jamie, Beino, das klingt doch auch cooler. Warum ist das Beino weg?
Weiß nicht.
War aber seine Entscheidung, ne?
Ja, keine Ahnung. Aber ja, der wechselt ihn ein, war bei mir auch ein Kandidat so. Kann man mal, hätte ich halt gerne so auf der Bank gehabt, weil der immer mal so 5 gute Spieler am Stück hat. Also in meiner Kicker-Elf. Aber dafür war er zu teuer.
Ich denke jetzt gerade nach, will man den auf der Bank haben oder wird das jetzt die Beino-Saison ohne Beino? Weil der jetzt nur noch Gittens ist, ist er leichter.
Ja, weiß ich nicht. Ist halt auch starke Konkurrenz irgendwo. Aber was, glaube ich, auch ganz geil wäre, später, wenn du nachher mit Jamie Gittens und Maxi Bayer als so
Halbraumzehner?
Halbraumflügelzehner spielst und vorne Gyrassi drin.
Da hast du natürlich sehr, sehr viel Tempo und auch eine gewisse Zielstrebigkeit in deinem Offensivvortrag, weil was Gittens gemacht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war ich mir unsicher, hatten wir ihn nochmal in unserer Saison-Prediction? Ich glaube, nein.
Nein.
Und, aber letztes Jahr war er dein Breakout-Spieler der Saison. Was? Wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, letztes Jahr war er drin, da war ich mir unsicher, weil letzte Saison hat er die Saison ja nicht, noch nicht gespielt. Und ich war so, vielleicht jetzt, weil es 1-0 macht er stark. So starke Einzelaktion, wo er nach innen zieht und den dann reinschlänzt. Das 2-0 hat mir fast noch besser gefallen, weil er einfach konsequent ist und sich nicht irgendwie, das war ja so eine 2-gegen-1-Situation und er spielt jetzt ab oder er vertändelt den Ball und einfach gute Körpersprache, Zielstrebigkeit. Und das erste Tor, meine ich, hat er mit rechts gemacht, weil er den jetzt von links nach innen so reinschlänzt.
Und das zweite Tor mit links?
Genau, und da dachte ich mir so, der kann das mit beiden Füßen, das macht ihn sehr, sehr unberechenbar. Und das hat mir gut gefallen.
Ja.
Ich war großer Fan von dem 2-0. Ich möchte jetzt nicht in großen Bereich Richtung Kylian Mbappé ziehen, aber das war so eine Mbappé-like-Aktion.
Haben wir da den nächsten 100-Millionen-Transfer zu Real Madrid? Oder Manchester United?
Eher Manchester United, weil die wollen Jadon Sancho noch abgeben. Und ansonsten, so wie er die Tore macht, ich will jetzt gar nicht sagen, wie er gespielt hat, sondern so wie er die Tore macht, wenn er die ganze Saison so spielt, ja.
Ja.
Bin ich gespannt drauf, der hat mir am besten gefallen.
Okay.
Was das Ganze so angeht. Dann, mein nächstes Spiel wäre jetzt Bayern.
Ja, so, können wir machen.
Ich wäre jetzt am Sonntag. Und
wir können nochmal kurz die Ergebnisse durchgehen und die Spiele vom Samstag, weil da gab es noch eine klitzekleine Überraschung. Der VfB hat verloren 3-1 gegen Freiburg.
Nachführung. Stimmt.
Nachführung, ja, genau.
Emedin Demirovic trifft gegen seinen Ex-Verein?
Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Adamu nicht getroffen hat.
Aber Adamu hat gespielt.
Ja, das ist schon mal wichtig.
Dafür Doppelpack von Kübler, der kommt aber noch. Aber sonst geh gerne einmal die Ergebnisse durch, bevor wir.
Hoffenheim hat gegen Kiel gewonnen. Scheint ja kein schlechter Auftritt von Kiel zu sein. Also 3-2. Muss ein rassiges Spiel gewesen sein. Kramaric dreimal genetzt. Schon top. Augsburg-Bremen 2-2.
Ja, da gab es auch wieder eine VAR-Entscheidung.
Okay. Und Mainz-Union 1-1. Ich glaube, Mainz-Union haben wir auch 1-1 getippt.
Ja, Mainz-Union fühlt sich aber auch an wie das einzigste Spiel, was es gibt.
Sehr.
So, also das ganze Spiel schreit, ich gehe 1-1 aus.
Ja. Wenn wir da kurz mal auf die Aufstellung gucken. Ach ja, und darüber wollte ich auch mit dir noch sprechen. Hattest du nicht Tom Kraus als Breakout-Spieler oder sowas?
Hat sich erledigt.
Ja, der macht Breakout jetzt bei Penn weiter.
Nee, bei Lutentown. Der ist nicht zu Hall gegangen, der ist zu Lutentown gegangen.
Okay.
Aber ja, der ist weg. Bisschen schade, das ärgert mich tatsächlich. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, aber irgendwie hat Mainz nicht so gut funktioniert. Ist nur verliehen. Gucken wir mal. Championship, harte Liga.
Ja.
46 Spiele. Bin ich gespannt drauf.
Ja, dann kommen wir zum Bayern-Spiel.
Fing gut an. Stark nachgelassen, noch stärker gerettet. Gleichen Probleme wie immer. Um es einmal ganz kurz zusammenzufassen. Also ich hab nicht alles gesehen, weil wir noch unterwegs waren. Aber ich habe den Ticker aufgemacht. 1-0 Führung, alles gut.
Dann dachte ich auch.
Dachte ich mir so, Vorlage, Sascha Boey finde ich auch gut, weil Stanisic ist verletzt, Sascha Boey hat eine schlechte Vorbereitung gespielt, jetzt ist er da. Dann lese ich, faul Sascha Boey, 11 Meter, nicht so gut. Dann lese ich, Kim vertändelt Ball gegen Wimmer, 2-1 Wolfsburg. Da habe ich wieder die normalen Bayern-Probleme. Und das ist genau das, was ich in der Preview angesprochen habe, dass ich Angst vor dieser Kim Upamecano in Verteidigung habe. Und sie haben es direkt wieder bestätigt.
Tja, was soll ich dazu sagen? Wieso spielt Jonas Wind nicht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das musst du Ralf Hasenhüttl fragen.
Was soll die Scheiße? Ich habe den mir gekauft, bei Kicker.
Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Also ich weiß auch nicht, was Wolfsburg mit Jonas Wind macht. Also er ist so gut in die letzte Saison gestartet, wurde dann von Kovac vercoacht und jetzt ist er nur Rotationsspieler.
Ja, ich finde es voll frech. Ich habe mich da auf 15 Tore verlassen.
Oh, das ist hochgegriffen für Jonas Wind. Also ich glaube ja an Thiago Thomas. Der hat auch gespielt.
Aber wer hat da vorne im Zentrum gespielt?
Thiago Thomas.
Okay.
Der hat Schuste mal gespielt.
Laut Kick hat der Thiago Thomas links gespielt und Wimmer im Zentrum vorne.
Das war vorhin, als das Spiel noch lief, andersrum.
Ja.
Hundertprozentig. Weil da war Lovro Mayer auf der 10. Weil Lovro Mayer macht ja dann ja auch das 2-1.
So? Hat er auch das 2-2, also 1-1 gemacht.
Ja, Doppelpack. Elfmeter, ja. Den hat er gemacht und dann aus dem Spiel das 2-1 nach dem Ballgewinn von Wimmer gegen Kim. Kurz darauf 2-2, Eigentor von Kaminski. Aber er erzwungen von Harry Kane, der war noch unglücklich abgefälscht.
Ja.
Und dann kurz vor Schluss macht Serge Gnabry das Tor. Und das ist jetzt ja mein Punkt, wo ich einsteigen will. Ja. Warum? Warum ist denn jetzt Serge Gnabry wieder der Comeback-Spieler unter Kompany? Wirklich, also jeder hat doch gesagt, ja, Gnabry, Bayern, das ist es nicht mehr hier und da. Anscheinend muss der eine extrem starke Vorbereitung gespielt haben. Und jetzt in diesem ganzen Karussell von Flügelspielern, Tell, Sané, Olise, wie heißt der, Coman, am Ende spielt Gnabry. Warum spielt Gnabry?
Ja, weil er das 3-2-Sieg-Tor macht.
Ja, und dann hat er halt auch recht.
He's back.
Ja, das nervt mich, ey. He's back wie englische Rücken, ey. Alter Schwede, aber das weiß ich nicht. Also mich hat das Spiel schon wieder gestört, weil es die bekannten Bayern-Probleme waren. Rechts ist Licht und Schatten. Kim ist unsicher. Palinha soll als großer Abräumer kommen, sitzt 90 Minuten auf der Bank. Das einzig Positive, was ich mitnehme, ist, die Moral unter Kompany stimmt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
Ja, aber worüber ich mit dir auch nochmal bei Bayern sprechen möchte, hast du mitbekommen, was Der Ligt gesagt hat?
Nee, noch gar nicht, weil ich befasse mich nicht mehr mit Matthijs Der Ligt. Der ist für mich gestorben.
Weil er hatte ein Gespräch mit Kompany und er hat Kompany wohl gesagt, dass es nicht seine Entscheidung ist, dass er verkauft wird. Würde er entscheiden, würde er nicht verkaufen.
Das hat
Der Ligt ja über gesagt, dass er ein Gespräch hatte mit Kompany und dass Kompany gesagt hat.
Okay, das Kompany
aber Kompany hat es nicht bestätigt. Er hat es dementiert.
Ah, okay, das ist ja wieder interessant. Ja, gut, das ist natürlich wieder wahrscheinlich.
Aber kann ich mir wirklich so vorstellen.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ich verstehe aber auch nicht, warum du dann die Entscheidung triffst, Der Ligt zu verkaufen. Also das habe ich von Anfang an nicht verstanden, weil dann verkauf lieber Upamecano oder Dings. Oder Kim. Also dann am ehesten noch Upamecano, finde ich. Weil der auch noch am meisten Geld bringt und am jüngsten ist. Aber das Problem ist, hundertprozentig, wenn du einen Spieler wie Upamecano verkaufst, irgendwohin, dann kauf den, weiß ich nicht, Liverpool oder so. Als,
und dann funktioniert der auch
als,
einfach.
Als hier Van Dijk-Nachfolger. Und dann ist er gefühlt in 2 Jahren der beste Innenverteidiger der Premier League.
Ja.
So, und keiner weiß warum, weil das der Upamecano ist, der in Anführungsstrichen bei Lazio einfach über den Ball tritt und den Gegner komplett aus dem Leben bolzt. Und du nicht weißt, also du weißt so, hä? Also der ist Profisportler und hat gar keine Motorik. Also so. Und der halt in Anführungsstrichen 97% seiner Zweikämpfe gewinnt, 93% Passquote und ein Ball verspringt ihm, lässt er durch, dahinter steht der Stürmer Tor. Und du denkst dir, was ist Upamecano für ein Spieler? Und das ist ja genau das, was ich in der Prediction schon gesagt habe, dass der statistisch und von allem auf dem Papier wahrscheinlich überragender Innenverteidiger ist, aber der strahlt keine Sicherheit aus.
Nee.
Und das strahlt Der Ligt aus. Für mich mehr.
Ja.
Weiß ich alles nicht.
Ja.
Na, aber ich sag mal so, zu schlechtem Umgang mit guten Spielern kommen wir gleich nochmal.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich können wir ja jetzt schon also den Umschwung machen nach England.
Nach International.
Da hat Der Ligt,
eingewechselt.
Ja, 2-0 Heidenheim.
Sehr gut, aber lass uns noch ganz kurz den Spieler des Spieltags küren in der Bundesliga.
Ja, für mich gibt es da keine große
Diskussion.
Ja, für mich ist es halt Kramaric, ne? 3 Tore. 2 Elfmeter, aber 3 Tore.
Ich werf noch zwei kurz rein. Kübler als Rechtsverteidiger macht 2 Tore für Freiburg beim wichtigen Auftaktspiel von Julian Schuster in seinem ersten Bundesligaspiel gegen den Vizemeister.
Ja.
Und Beino Gittens, der ein durchwachsenes Dortmund durch individuelle Klasse rettet. Rettet ist ein großes Wort, aber der das Spiel zugunsten der Dortmunder entscheidet im ersten Topspiel und eingewechselt wird von Nuri Sahin, der damit direkt seine Trainerqualitäten unter Beweis stellt.
Ja, kann man machen. Ich bin aber für Oldboy Andrej.
Kann ich auch gut mitleben. Alleine, weil er Namensvetter ist und Andrej Kramaric seit jeher underrated. Ich glaube irgendwie, Andrej Kramaric hätte eine noch geilere Karriere haben können, als die einzige Vereinslegende der TSG Hoffenheim zu sein.
Ja.
Das glaube ich irgendwie immer. Und da hatte ich mir irgendwie gewünscht, dass der vielleicht, guck mal, der ist jetzt ja 33, der müsste auch so 91er Jahrgang sein. Irgendwie, also das, der wäre so ein Spieler gewesen, der eigentlich hätte so vor 2 Jahren irgendwie zu Bayern als Backup-Stürmer gehen müssen. So, dann hätte
ja, er. Ja, wäre für Bayern brutal.
Genau, dann hätte er einfach so einen geilen Dreijahresvertrag unterschrieben, weil der kann theoretisch, der kann Zehner spielen. Der macht ja auch in einer ballbesitzdominanten Mannschaft, glaube ich, einen Flügel. Jetzt nicht in einem Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid, aber weiß ich nicht, gegen Heidenheim oder so oder Augsburg klappt das. Und der kann natürlich auch einen guten Stoßstürmer machen. Also ja, der wäre so Premium Choupo-Moting gewesen mit 3-4 Jahre jünger.
Ja.
Ist nie dazu gekommen.
Ich hätte ihn auch gerne mal bei Dortmund als alleinigen Stürmer gesehen.
Wäre auch spannend gewesen. Und der Zug ist leider, glaube ich, so ein bisschen abgefahren.
Ja, das ist vorbei jetzt.
Ja, dann geben wir ihm noch Spieler des Spieltags.
Ja.
War für Hoffenheim ja auch wichtig. Die hatten immerhin einen sehr nicht so rosigen Sommer.
Genau, Heidenheim 2-0, wir fliegen ab nach England. Da hat nämlich der liebe Herr Hürzler in der Heimpremiere im American Express Stadium.
Wahrscheinlich heißt es so.
Nee. Warte, ja, glaube ich.
Im Heimstadion von Brighton, ja, so würde genau. Es bei FIFA heißen.
So. 2-1 gegen ManU gewonnen.
Und es geht runter wie Öl, ich sag's dir ehrlich. Und es hat auch gut getan, dass Brighton in der 95. Minute das 2-1 gemacht hat.
Ja, aber also, wie sprachlos. Wie kannst du so einen Spieler so super, super alleine nach einem Freistoß da auf der einen Seite so menschensleer stehen lassen?
Keine gute Restverteidigung.
Nee, absolut nicht. Auch das erste Tor auch super schlecht verteidigt.
Also im ersten Tor stand De Ligt ziemlich sicher nicht auf dem Feld, weil der, glaube ich, erst so Ende 70 eingewechselt wurde.
Das kann sein.
Im zweiten stand er auf dem Feld. Was passiert? Und jetzt, du machst es gerade auf. Ich habe es nicht nachrecherchiert. Ich bin mir aber relativ sicher, dass Anthony eingewechselt wurde, dann dieser Freistoß war und dann das Tor gefallen ist.
Ich schaue mal.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Anthony genau vor dem Tor eingewechselt wurde, um nochmal einen offensiven Impuls zu setzen für ManU. Weil Anthony ist
Tor
ja...
Tor war 95.
Ten Hags Lieblingsspieler.
Anthony wurde 90 eingewechselt.
Guck,
hier,
guck,
oder
guck, guck.
Genau, 92, 93 gewesen sein, keine Ahnung.
Sag ich doch.
Ja, schön.
Schade. Aber man muss sagen, Fabian heißt Hürzler mit Vorname.
Ja.
Traumstart. Zwei Spiele, zwei Siege, sehr überzeugend. Man muss aber auch sagen, kein Premier League-Verein hat mehr Geld ausgegeben als Brighton.
Krass viel.
Die haben über 200 Millionen Euro ausgegeben. Brighton and Hove Albion.
So verrückt.
Das ist richtig crazy. Die haben auch, also die haben in den letzten Jahren richtig big money eingenommen. Aber stimmt. Aber die haben halt einfach jetzt nochmal Jorginho Rütter geholt für Auszugsklausel.
Ja, auch das ist auch so, du holst einen Spieler aus der zweiten englischen Liga für 45 Millionen.
Ja. Völlig verrückt. Und der hat letzte Saison, glaube ich, 24 Scorer gemacht in der Championship. Also der war jetzt nicht der absolute Brecherspieler. Der war halt schon gut, aber der ist halt eher ein Assister. Und dann haben sie jetzt ja noch fertig Kalajdzioglu von Fenerbahce geholt.
Ja.
Also, die Brighton-Mannschaft ist schon, man muss sagen, eine der spannendsten Mannschaften in Europa. Mit Gruder und hier Wiefers von Feyenoord und so, mit Rao Pedro, der das Tor gemacht hat. Also, auf Brighton, jetzt, wo ich die zwei Spiele gesehen habe, ich war ja in der Prediction vor zwei Wochen noch ein bisschen unschlüssig, wo ich gesagt habe, das steht und fällt alles mit Hürzler, so bei Brighton. Ich glaube, das kann ziemlich spannend werden.
Ja, aber Gruder nicht im Kader, weißt du wieso?
Weiß nicht, ob der schon registriert ist wegen Arbeitserlaubnis. Das kann sein, dass das noch, weil das ist ja in der Premier League ein bisschen komplizierter und Brian Gruder ist ja kein Nationalspieler, deswegen gilt diese Sonderregelung für ihn nicht. Und der ist ja...
Deutscher?
Ja, aber der hat doch noch eine zweite Staatsangehörigkeit in Serbien oder so. Das weiß ich nicht genau. Oder Bosnien-Herzegowina. Also das kann immer so ein Faktor sein, dass es in der Premier League ein paar Tage länger dauert. Weil du dann so eine spezielle Spielergenehmigung brauchst. Und deswegen wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, dass er noch nicht gespielt hat.
Albanien.
Albanien. Ja, aber ich wusste, dass da noch eine zweite Nation mit drin ist, die das tendenziell erschweren könnte. Ja. Also ich denke, am dritten Spieltag werden wir ihn auf jeden Fall im Kader sehen, das erste Mal.
Kriegt die Trikot Nummer 8.
Oh, das klingt ja eigentlich eher nach Stammspieler.
Sehr, sehr.
Ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, Eingewöhnungsjahr bei Brighton, viel Förderung von Hürzler und dann nächstes Jahr, glaube ich. Also wenn es klappt, dann nächstes Jahr wird er richtig ballen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Der wird nicht, der wird eine solide Saison spielen, aber nächstes Jahr geht's ab.
Denke ich auch. Oder
gegen Ende der Saison, Mitte Ende der Saison.
Glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass der jetzt am nächsten Spieltag, ja gut, ey, wenn ich das sage, ey, der macht nächste Woche wahrscheinlich 3 Tore oder so.
Ja.
In seinem ersten Premier League Spiel. Und dann ist er gefühlt der beste Flügelspieler der Welt. Und wenn ihr will. Nee, dann werden die noch von Chelsea überboten.
Die haben auch 35 Millionen für Young Kuba Minté ausgegeben.
Ja, der kommt von Newcastle, der hat aber nie ein Spiel für Newcastle gemacht. Der war letzte Saison verliehen von Newcastle.
Ja, Feyenoord.
Genau, eine gute Saison gespielt bei Feyenoord. Und dann hat Newcastle ihn direkt verkauft. Der hat auch gespielt. Ja. Und Mitoma ist ja auch wieder fit. Der war ein halbes Jahr verletzt.
Ja, das erste Tor vorbereitet.
Der japanische Superflügelspieler von Brighton, der ist halt wirklich gut. Und der ist ja auch erst, kennst du die Geschichte von Mitoma, dass der erst mit Anfang 20 Profi geworden ist und noch in Anführungszeichen sein Sportstudium in Japan abgeschlossen hat und seine Masterarbeit über Dribblings im Fußball geschrieben hat?
Ich habe da schon mal sowas gehört, ja.
Ja, das ist sehr, sehr spannend.
Hast du die Masterarbeit gelesen?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, die hat auch auf... Nee, ich weiß nicht, ob der das international studiert hat, aber das finde ich sehr, sehr spannend, weil er sich wirklich mit der Mechanik und Funktion von Dribblings auseinandergesetzt hat. Und witzigerweise ist er ein sehr, sehr guter 1-gegen-1-Spieler.
Verrückt.
Ja,
Zufälle. Ja. Zufälle gibt's. Ja.
Ne? Und er trifft es sogar. Man könnte meinen, er hat studiert.
Ja.
Deswegen Mitoma, sehr, sehr spannender Spieler. Lass uns, wenn wir international sind, direkt, Man U hat verloren, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Mein nächstes Lieblingsthema ist Barca-Bashing.
Ja, ich wollte noch kurz über Haaland sprechen, dass er 3 Tore geschossen hat.
Stimmt, guck mal, das ist so selbstverständlich.
Dass Madueke 3 gemacht hat und Kulpama die 3 vorbereitet hat und vor allem selber ein Tor geschossen hat.
Ja, 4-3 Tore.
Tottenham 4-0 gewonnen hat.
Oh Gott, guck mal, das ist mir schon wieder egal. Aber Fun Fact, Erling Haaland hat jetzt genauso viele Premier League Hattricks erzielt wie Wayne Rooney.
In seine zweite Saison?
Also zwei ganze und jetzt seine dritte und 2 Spiele.
Stimmt.
Ja. Das ist völlig absurd.
Super absurd.
Generell lass mich kurz, es war sein 67 Premier League Tore müsste er jetzt haben. 36, 27 plus 4.
Das ist All-Time? So.
256 von Alan Shearer, meine ich.
Oh, das ist viel. Da muss er lange in der Liga bleiben.
Da muss er lange in der Liga bleiben. Guck mal, er hat jetzt schon 67.
Das ist krank.
In quasi zwei Saisons, kannst du sagen.
Krass krank.
Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Aber in der Fall, selbst wenn du jetzt einen Toreschnitt von 30 Tore pro Saison ansetzt, braucht er noch ein paar Jahre.
Ja, das braucht er. Aber, du wolltest Barca-Bashing betreiben.
Ja, weil das war jetzt noch, guck mal, das ist auch ein Übergang zu City, weil das so ein Split-Thema ist aus, ich sag mal, England und Spanien, weil Ilkay Gündogan spielt wieder für Manchester City. Meine Frage an dich, ist das der überraschendste Wechsel des Sommers?
Jein.
Aber weit vorne.
Von vor 4 Wochen, ja.
Definitiv.
Jetzt, nachdem Olmo da hingegangen ist und er nicht registriert werden konnte, schon ein bisschen absehbar.
Absehbarer, aber trotzdem hätte ich nicht damit gerechnet, dass das passiert und dass Barca mal wieder unter Beweis stellt, wie ehrenlos der Verein ist und wie die mit Spielern umgehen, ist wirklich ein absoluter Skandal. Weil, also es ist ja nicht so, als wäre es der erklärte Traum von Ilkay Gündogan gewesen, für Barcelona zu spielen. Als wäre Xabi in der Jugend sein Lieblingsspieler gewesen und als hätte er nicht als amtierender Kapitän des Trippelsiegers sich dagegen entschieden,
den Vertrag zu verlängern.
Genau, um die Chance zu haben, nochmal am Ende seiner Karriere für Barca zu spielen und dann eine gute Saison für Barca zu spielen unter dem Trainer Xavi, den Barca komplett ehrenlos vom Hof gejagt hat, in einer der absurdesten Schmierenkomödien, die es, glaube ich, im modernen Fußball je gab, um dann, in Anführungsstrichen, Dani Olmo zu holen, der ja gar keinen Purpose fürs System hat, das hatten wir ja schon vor 2 Wochen, nur um dann Ilkay Gündogan vom Hof zu jagen. Also, das finde ich alles so fragwürdig. Und um dann, was es ja noch absurder macht, dass ich bin jetzt nicht der größte Ilkay Gündogan-Ultra, ist, glaube ich, auch bekannt. Und ich habe auch ein ganz starkes Problem mit City. Das ist nicht so krass wie das mit PSG, aber dass ich einem Spieler gönne, dass er zurück zu City geht. Und dann läuft was falsch im modernen Fußball, finde ich.
Ja, also was Barca da macht, das ist...
Moderner Menschenhandel?
Ja gut, das ist der Fußball sowieso, aber...
Und dann gibt es noch so schlimme Ausprägungen wie Barca. Ja, du hast recht.
Ich verstehe, also du holst dir einen Spieler und ein Jahr, also auch einen Spieler, wo du sagst, ja, der hat Impact auf mein Spiel, der macht mich als Mannschaft besser, spielt eine gute Saison. Nach einem Jahr sagst du, nee, ich nehme lieber einen Spanier, kann den nicht regressieren, du Ilkay, gehst du vielleicht ruf mal den Pep an. Den kennen wir ja auch gut. So, wir werden ein gutes Wort einlegen. Geh doch zurück zur City. Ist doch gut.
Kennst du ja auch alle.
Ja. So, das
ja, verstehe ich nicht ganz. Aber was ich sehr, sehr gut fand, also Ilkay Gündogan hat ja sehr zwischen den Zeilen gesprochen in seinem Abschiedspost bei Social Media, aber sehr, sehr viele Barca-Fans, überraschend viele, weil ich sonst ja Barca-Fans und diese Szene auch immer sehr kritikunempfindlich beschreibe und sehr engstirnig auf diesen Verein fokussiert, waren sehr krass auf Gündogans Seite. Ich gucke nicht oft in Kommentarspalten, aber haben viele gesagt so, ey, das tut uns leid, was unser Verein da gemacht hat. Wir haben dich echt vom Hof gejagt. So, ey, alles Gute. So, es lag nicht an dir. Wir wissen genau, dass es der Verein schuld ist. Und das ist so ein Move, der bei Barca so gut wie nie passiert. Und das fand ich ganz cool. Und dann eben zu sagen, okay, jetzt spielt er halt wieder bei City. Fun Fact, das ist der erste Ü32-Spieler, den Pep Guardiola bei City holt. Und der erste Spieler, der über 32 ist, seit Xabi Alonso zu Bayern 2014.
Okay.
Ja. Macht er normalerweise nicht. Aber Ilkay Gündogan hat irgendwie einen ganz besonderen Platz im Herzen von Pep Guardiola.
Ja, ich glaube, das ist, also Ilkay Gündogan ist auch Typ, also Prototyp-Spieler von Pep Guardiola. Der kann halt, also technisch super beschlagen. Der kann auf der 10 spielen, der kann auf 8 spielen, der kann auf der 6 spielen.
Gebe ich dir recht. Ja, da ist sehr, sehr, sehr viel drin. Ilkay Gündogan ist ja auch damals der erste Spieler gewesen, den Pep Guardiola zu City geholt hat, als er City-Trainer geworden ist.
Stimmt.
Und er wollte ihn auch unbedingt zu Bayern holen.
Ja.
Als auch Bayern-Trainer war. Deswegen auch im Nachhinein, also was Guardiola in Anführungszeichen für Spieler holen wollte zu Bayern.
Ilkay oder nix.
Ey, Ilkay oder nix, also würde Ilkay Gündogan unbedingt haben und Kevin De Bruyne. Wo ich mir im Nachhinein denke,
ja!
Ja, kauft die bitte. Also wirklich, also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, 2015, ey, bitte kauft einfach die beiden, weil dann verlängert Guardiola seinen Vertrag und dann ist die Fußballwelt ein bisschen besser.
Ein bisschen besser.
Weil dann holt der halt nicht in 7 Jahren 6 Meistertitel mit City und ein Triple.
Ja.
Also vielleicht dann später doch, aber dann ist Guardiola nicht nur 3 Jahre Bayern-Trainer. Und vielleicht hätte der auch schon, also damals gescoutet, dass das ganz gute Spieler sind.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Guck mal, wenn das Guardiolas letzte Saison bei City wird, dann ist Ilkay Gündogan vielleicht auch der letzte Spieler, den er zu City geholt hat. Weil Wintertransfers macht City selten.
Stimmt.
Ja, wahrscheinlich wird irgendein Jugendspieler noch irgendwie transferiert, dass es formal nicht der letzte ist. Aber die Story würde ich schön finden.
Ja.
Und dann finde ich in Manchester City Story schön und das irgendwie nicht gut.
Und was meinst du, wer haut Barca im Champions League Achtelfinale raus?
Hoffentlich City.
Durch ein Tor von Ilkay Gündogan. Das entscheidende Tor.
Scriptwriting im Fußball und in der
Barcelona Rückspiel
so?
Und
Im Camp Nou.
Erstes Spiel im Camp Nou.
Ja, im 9. Oh, das könnte sogar passen, weil das soll, glaube ich, jetzt Ende des Jahres Anfang, also Q1 25 fertig sein, das neue.
Ja, guck.
Oh, das wäre, also Scriptwriting funktioniert so. Scriptwriting im Fußball funktioniert so. Wie Scriptwriting auch funktioniert, ist vielleicht unser abschließendes Thema. Boah, Alter, heute die Übergänge, ne? Marco Reus will ich hin. Erstes MLS-Spiel, 2 Scorer nach Einwechslung. Das ist dein Thema noch.
Ja, Wahnsinn. Ich bin vollkommen begeistert. Trikots finde ich nicht so ganz hübsch, die sie da angehabt haben. Aber Marco Reus hat das Spiel entschieden. Erstes Tor vorbereitet von Rico Puig.
Ja, ist großer Rico Puig-Fan, hat er schon gesagt.
Ja, und dann das 2-0 geschossen.
Ja, Rick Puig hat das übrigens richtig gemacht. Der hat einfach mit 23 gesagt, fuck it, Barca mache ich nicht mehr mit. Ich gehe irgendwie nach Amerika, verdiene gutes Geld und alle Leute lassen mich in Ruhe. Aber Marco Reus angekommen in der MLS. Ja, also wenn man LA Galaxy Trikots kennt, die hatten schon mal schönere.
Ja, aber ich glaube, das Auswärtstrikot ist ganz nice.
Das habe ich gerade nicht vor Augen für diese Saison.
So beige, glaube ich, wird das richtig.
Oh, so beige mit blau, ist es das?
Das kann sein, ja.
Ja, ich meine auch, den kenne ich das doch, mit so einem Querstreifen und so einem Galaxy Star.
Ja, genau.
Ja, das kenne ich. Das ist cool. Das ist cool, das könnte ich mir bei Marco Reus sehr gut vorstellen.
Ja.
Aber auch ungewöhnlich irgendwie, fand ich Marco Reus da zu sehen, das passt so gar nicht.
Irgendwie ganz verrückt.
Ja, auch so, wie gesagt, so MLS und so Show und so Amerika, also da habe ich mich, schwer ist ein falsches Wort, aber das fand ich interessant und er sah da irgendwie noch ein bisschen deplatziert aus. Da muss man sich dran gewöhnen.
Muss man sich dran gewöhnen.
Aber ich freue mich, dass er so ein angenehmes und positives Debüt hatte, was auch wieder zeigt, wie wenig Anlaufzeit Marco Reus braucht, was ein guter Fußballer ist und warum er nach wirklich jeder Verletzung, die er in seiner Karriere hatte, quasi nie einen großen Leistungsabfall hatte.
Nee, gar nicht. Das ist schon extrem. Ich bin gerade dabei, das Trikot zu suchen, aber aber ich finde es nicht.
Dann lass uns parallel oder abschließend noch sagen, Spieler des Spieltags international. Du hast ja jetzt schon Chelsea angerissen, eben ganz kurz.
Ja.
War jetzt nicht so das Premium-Thema, weil Chelsea werden, glaube ich, die Saison noch genug drüber sprechen. Ja, war das mit Ilkay Gündogan wichtiger. Aber Madueke oder Parma? Auch unter der Betrachtung, dass die meisten relevanten internationalen Spiele parallel zur Aufnahme oder danach stattfinden.
Ja, da kleiner Nachtrag. Enric, Debüttor für Real Madrid 3-0 in der 90 plus X. Aber Spieler international, für mich halt Parma, weil diese Tore oder Torvorbereitung, die waren jetzt nicht so besonders jeweils von Parma, aber er hat noch ein Tor geschossen und 3 Torvorbereitungen, also hat 4 Scorer gemacht. Eher Parma.
Ist schon, also kann ich sehr gut mitleben. Ich bin ja froh, wenn 2 von 43 Chelsea-Spielern in der Verlosung sind für den Spieler des Spieltags. Und dann am liebsten.
Wir könnten halt noch Haaland nehmen.
Ja, der hat 3 Tore gemacht. Stimmt. Oder,
ja, das ist noch von Elfmeter, aber 4 Scorer hängt für mich höher.
Ja, ne? Und dann auch in der Verschiedenheit aus dem Spiel heraus. Cole Palmer trifft auch nicht so oft aus dem Spiel heraus, muss man sagen.
Ja.
Freue mich. Dann geben wir den ersten Mal an Cole Palmer.
Ja.
Finde ich gut. Dann warst du doch schon wieder. Knackige Stunde.
Genau, aber wir sind nicht fertig. Aber.
Abschluss.
Abschluss. Wir müssen nämlich noch.
Oh Gott, wir müssen irgendwas tippen.
Ja. Da müssen wir reingehen. Und zwar Freitag. Union Pauli.
Ach, oh Gott, ja, wir sind hier wieder im Bundesliga-Rhythmus.
Ja.
Ich hätte es wieder vergessen. Zweiter Spieltag, ich hätte es direkt vergessen.
Ja, mir ist auch gerade das eben eingefallen.
Ja, und es ist ja nicht so, dass wir Besserung gelobt haben in der Bundesliga-Preview.
Nee, gar nicht.
Ja, schieß raus. Schieß los.
Ja, Union Pauli.
3-0 Union.
1-1.
Ja, ich muss ja diese Welle reiten, dass Pauli eine schlechteste Bundesliga-Saison aller Zeiten spielt.
Ja, stimmt. Stuttgart-Mainz.
1-1.
2-0.
Stuggi strauchelt.
Ja, aber zu Hause.
Hast du gestrauchelt?
2-0. Frankfurt-Hoffenheim.
Boah, das ist ganz, ganz schwer. 2-1 Frankfurt, weil die zu Hause spielen.
3-2.
Ja.
Bremen gegen Dortmund.
1-1. An Nuris, alter Wirkungsstätte an der Weser. 18 bis 20. Wer Bremen spielt?
Stimmt.
Ja. Das ist auch ein ganz dunkles Kapitel Bundesliga.
Ja. 3-0 Dortmund.
Mutig, okay, ja.
Bochum gegen Gladbach.
Das, oh Gottes Willen.
Ja.
Stöger-Heimkehr.
1-1.
Boah, ja, das ist ein klassisches 1-1-Spiel, ne?
Ja. Ja. Kiel-Wolfsburg.
3-1 Wolfsburg.
Die Störche gewinnen 1-0.
Oh, das wird mir gefallen.
Dann Tipico Top-Spiel Samstagabend, der Plastik-Klassiker.
Der Plastikklassiker, also Leipzig ist drin auf jeden Fall.
Ja.
Ne, die Dosen. Ja, ich bin gegen Hoffenheim? Nee, die hatten wir ja schon.
Leverkusen.
Stimmt, der hat Tabletten gegen Dosen. Boah, also nimm Nina Aspirin mit einer Red Bull, das ist nicht gut. Ja. Das kann ich so sagen. Boah, schwierig, ich sage, aber das ist in Leipzig das Spiel.
In Leverkusen.
In Leverkusen. Dann sage ich 3-1 Leverkusen in einem Offensivspektakel.
3-2.
Schon wieder?
Ja.
Oder wackelt Radetzkys 1 aber langsam, wenn der jedes Spiel 2 Gegentore kriegt?
Ja, das kann sein. Heidenheim-Augsburg. In Heidenheim. 1-1.
Nee. Ja, weiß ich nicht. Augsburg gewinnt. 2-1 Augsburg.
Okay. Bayern-Freiburg.
Spielen die wieder Sonntag Bayern?
Ja, Sonntagabend.
Das ist doch scheiße. Warum spielen die dann immer sonntags in Freiburg? Boah, ich sage 1-1. Freiburg, unangenehmes Pflaster. Schuster Magic.
Ich bin bei Bayern. 2-0. Ja, zu Hause.
Ach, spielt Bayern zu Hause?
Ja.
Ah, okay, ich dachte, ich bin in Freiburg.
Oh, ja, ja. Wir haben jetzt ja auswärts gespielt in Wolfsburg.
Ja, das stimmt. Ich dachte irgendwie, okay, vielleicht spielen die wieder auswärts. Ah, oh nee, dann habe ich falsch getippt. Oh Gott, dann mache ich aus dem Schuster Magic 1-1 mache ich dann 4-1. Das klingt komisch, aber das ergibt gar keinen Sinn. Aber wir sind hier einfach nur mit Bauchgefühl. Gnabry
Doppelpack oder wie?
Nee, Hattrick.
Hattrick, ah, okay.
Spiel des zweiten Spieltags, Serge Gnabry.
Ach du Scheiße.
Ich leg mich fest.
Ja, das war's.
Gott sei Dank.
Over and out, würde ich sagen.
Over, ja, zum Abschluss noch, teilt diese Folge unbedingt. Das solltet ihr eigentlich generell viel mehr tun. Hört uns überall, wo man uns hören kann. Wieder Shoutout an unsere Leute an Podcast, auf Podcast Addicted. Das läuft richtig gut. Also Podcast Addict ist unsere Nummer 2 Source an Zuhörern nach Spotify.
Du, ich habe noch was vergessen.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich bin ja hier schon mitten in der Abmoderation.
Ja, ja, tut mir leid, dass ich da so reingrätsche, aber...
Sehr gerne, machen wir ohne VAR.
Gealao, kennst du Gealao?
Er ist zurück, ich hab's gesehen.
Ja.
Ich hab's gesehen, er ist zurück. Ja. Er hat wieder ein Projekt gepitcht.
Ja. Ja,
guckt es euch unbedingt an.
Ja, ja, OMG, NW und was hat er noch so gesagt?
100 Mal Projekt pitchen. Und
im neuen Dings nicht.
Einmal hat es im Intro gesagt. Ja, aber ja. Es ist sehr, sehr gut. Es ist aber, glaube ich, nur auf dem Instagram-Kanal von Henrik von Bülzingslöwen.
Ja.
Guckt es euch unbedingt an, es ist sehr, sehr gut, aber guckt euch auch das Original von vor 12, 13 Jahren an.
10 Jahre.
Ja?
10 Jahre.
War das 10 Jahre erst zurück? Okay. Aber ich wusste, dass das andere uralt ist.
Ja.
Und ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, es ist echt. Bin ich ehrlich. Ich dachte, das ist. Also, ich wusste nicht, dass Satire ist.
Ja. Weil wir kannten wir ihn noch nicht. Den guten Herrn von Bülzingslöwen.
Das stimmt. Und da dachte ich wirklich, das wäre einfach so ein Street-Interview, weil das relativ schnell, relativ kultig war und so rumging damals noch vor 10 Jahren.
Völlig verrückt. Auf Facebook. StudiVZ und so.
Ja, aber wirklich so.
Ja. Na gut, teilen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Bewertung schreiben, bewerten. Das war's.
Ja, finde ich auch. Bewerten auch ganz wichtig.
Ja.
Da fehlen noch ein paar Bewertungen, weil das ist das Einzige, was uns bei unserem Umzug von Doppel-8 zu Bundesrasenschau geschreddert wurde. Also bewertet unbedingt diesen Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Ganz, ganz viel Spaß. Reingehauen.
Reingehauen.